Ich möchte jetzt zu Beginn noch beten. Herr Jesus Christus, dein lebendiges Wort ist das Licht auf unserem Weg. Die Leuchte unserer Füße. Wir wollen dein Willen und dein Rat in diesem Wort erkennen. Wir wollen erkennen, wie du dich uns zuwendest. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist in unsere Herzen gibst, im Reden und auch im Hören. Wir wollen auf dich vertrauen, dass du heute durch deinen Geist an uns wirkst. Segne du das, was gesagt wird, was aber auch in unseren Herzen ankommt. Amen. Gott ist im Inbegriff, den Himmel zu öffnen. Für uns als Gemeinde, für jeden, der beteiligt sein wird an dieser Fasten- und Gebetswoche, ist Gott im Inbegriff, den Himmel für uns zu öffnen. Gott ist im Inbegriff für uns Menschen, den Himmel zu öffnen, indem er Jesus auf diese Erde gesandt hat, ihn leiden und sterben lassen hat und auferstehen lassen hat. Das ist passiert vor 2000 Jahren. Dieser Weg ist jetzt frei. Diese Tür hat Gott aufgestoßen mit dem, was wir vor allem an Karfreitag ja auch feiern werden, wo wir dran denken werden und was wir an Ostern auch wirklich auch feiern werden. Und wenn wir jetzt in dieser Fasten- und Gebetswoche vor allem uns ja mit diesem Leiden und Sterben auseinandersetzen von Jesus, in Matthäus 27 werden wir sehen, was Gott dafür einen Weg gewählt hat, diese Tür zum Himmelreich aufzustoßen. Ein Weg des Leidens und des Sterbens und des Auferstehens. Und wir werden in diesen Tagen nichts davon schönreden können. Es war ein schrecklicher und sicher auch ein sehr anspruchsvoller Weg für Jesus, den er dort gegangen ist. Wir werden diesen Mann am Kreuz sehen, zu ihm schauen und feststellen, was er für uns getan hat, dass er für uns gelitten hat und gestorben ist. Gott ist im Inbegriff für uns, für dich und für mich, den Himmel zu öffnen. Und das sollten wir nicht verpassen. Wir werden ja in diesen Tagen vor allem Matthäus 27 anschauen und auch noch andere Texte aus dem Alten Testament und die Parallelstellen dazu. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du dir wenigstens einmal am Tag die Zeit nimmst und Matthäus 27 komplett durchliest. Du wirst dafür circa 12 Minuten deines Tages opfern müssen, um Matthäus 27 zu lesen. Und wenn du noch mehr Zeit hast, vielleicht noch mal so viel, dann nimm doch Kapitel 26 noch dazu. Matthäus 26 und Matthäus 27. 26 wird so diese ganze Szene, die wir ja anschauen werden, zugespitzt. Und dann in Kapitel 27 werden wir dieses Leiden und Sterben von Jesus nachvollziehen können. Ich hoffe, dass du am Tag diese Minuten aufwenden kannst, um den Text zu lesen und zu verinnerlichen. Wir haben das jetzt, oder viele von uns haben das ja festgestellt, was es heißt, wenn wir das Wort Gottes essen, auch auswendig lernen, was es mit unserem Herzen macht. Es geht viel tiefer. Ich möchte euch nochmal einladen, jetzt aufzustehen. Wir wollen auf das Wort Gottes hören. Und ich möchte den Predigttext von heute lesen. Matthäus 27, die Verse, ich werde ab Vers 15 lesen bis 26. Das lebendige Wort Gottes an uns, Matthäus 27, Vers 15 bis 26. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis, er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte: Wen soll ich euch freigeben, Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte: Wen von den beiden soll ich euch freigeben? Antwortete die Menge: Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias? Wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch sie schrie nur noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Die Schuld an seinem Tod soll uns und unsere Kinder angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Dürft gerne wieder Platz nehmen. Das lebendige Wort Gottes an uns. Pilatus sah, dass es Unrecht war. Pilatus sah, dass Jesus zu Unrecht angeklagt war. Er hätte ihn gern freigelassen. Das jüdische Volk feierte in diesen Tagen dieses Passafest, die Erinnerung daran, dass Gott sie damals aus Ägypten geführt hatte. Die Leute waren eigentlich in Feierlaune. Als Jesus einzog, war noch eine große Freude da. Und Pilatus hatte sich zur Angewohnheit gemacht, dem jüdischen Volk oder dem Volk in der Stadt einen Gefangenen freizugeben, einen Gefangenen zu begnadigen. Vielleicht wollte er sich damit als römischer Statthalter, vor allem beim jüdischen Volk, Ansehen schaffen. Pilatus wäre gerade so fein raus gewesen, hätte er Jesus dadurch begnadigen können. Hätte er nichts mehr mit diesem Prozess zu tun gehabt. Markus und Lukas Evangelium können wir lesen, dass dieser Barabbas, in vielen Handschriften wird auch noch dieser Name Jesus angefügt, wegen Mordes angeschuldigt war. Und die hohen Priester und die Ältesten vom Volk, die stachelten die Volksmenge an, diesen Barabbas freizulassen und Jesus kreuzigen zu lassen. Und dann lesen wir von dieser doch sehr seltsamen Szene, die da währenddessen passiert. Pilatus wird von seiner Ehefrau gewarnt. Ganz schön eigenartig. Die Ehefrau, womöglich eine Heidin, wenig Bezug zum jüdischen Glauben vermutlich, warnt Pilatus aufgrund eines Traumes, den sie hat. Und auf der anderen Seite sind die Israeliten, die die Schriften kennen, die Jesus kennengelernt haben in dieser Zeit, das Volk, das Jesus verwirft. Das eigene Volk verwirft seinen verheißenen Messias. Pilatus war bemüht, Jesus zu retten, aber er scheiterte an seiner Menschenfurcht. Die Feinde von Jesus hatten das Sagen. Sie waren in dem Fall die Bestimmer. Sie gaben vor, was passieren sollte. So treten die Feinde von Jesus in dieser Welt auf. Sie meinen, vorgeben zu können, was mit Jesus und was mit seinen Nachfolgern passiert. Und Jesus sah dieses Unrecht, welches an ihm ja geschah, und er blieb ruhig. Ich möchte heute in meiner Predigt zwei dieser Aspekte, die so in diesen Zeilen vorkommen, besonders herausgreifen. Das eine ist dieses Unrecht, diese Ungerechtigkeit, die dort passiert. Für alle war es klar, dass Jesus unschuldig war. Pilatus saß, während er Jesus als den Gerechten erkannte, auf dem Richterstuhl. Aber der Druck war für ihn so groß geworden. Und er hatte dann seine Hände in Unschuld gewaschen. Wahrscheinlich ein ziemlich kläglicher Versuch. Jesus war verworfen und völlig unberechtigt verurteilt. Und nicht mal das öffentliche Recht, das damals galt für Jesus. Ungerechtigkeit. Was habe ich mich schon aufgeregt über Dinge, die ich ungerecht finde? Dinge, die so in der Welt passieren, Dinge, die an mir passiert sind. Ich kann mich noch erinnern, wo ich das zum ersten Mal so ganz bewusst wahrgenommen war in der 4. Klasse. Da weiß ich noch, da ging es darum, auszuwählen und zu entscheiden, wer auf welche weiterführende Schule kam in der 4. Klasse mit meinen Schulkameraden. Das war wirklich eine gute Klassengemeinschaft. Diese Kameraden waren nicht nur Schulfreunde, sondern meine besten Freunde. Und alle durften auf die Realschule gehen von meinen Freunden und ich musste auf die Hauptschule. Das hatte der Lehrer damals so entschieden. Damit kam ich nicht klar. Das war so meine erste kleine Lebenskrise als Viertklässler, dieses Unrecht zu erleben. Mit dem Alter, mit dem Erwachsenwerden, werden die Ungerechtigkeiten nicht kleiner. Ich vermute, dass du das auch in deinem Leben kennst, dass Situationen, die du erlebt hast, für dich Unrecht bedeutet haben. Und ich möchte dir heute zusprechen, mit diesem Unrecht, das dir widerfährt, bist du bei Jesus gut aufgehoben, am besten aufgehoben. Er sagt dir in dieser Zugewandtheit und diesem Erbarmen, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe die größte Ungerechtigkeit, die die Welt je gesehen hat, durchlebt. 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jemand, der ohne jede Sünde war, der keine Schuld hatte, wird mit der ganzen Sünde der Welt belegt. Zu Gottes Heiligkeit in seiner Himmelswelt passt die Sünde nicht. Und jeder von uns ist dieser Tatsache ausgesetzt, dass er Dinge vor Gott und anderen Menschen gesagt, gedacht und getan hat, die Gottes Willen widersprechen. Und Gott war damals im Inbegriff, trotzdem den Himmel zu öffnen. Diese Tür hat er durchs Leiden durch das Sterben und das Auferstehen von Jesus Christus für uns aufgestoßen. Und in Verbindung mit ihm, lesen wir hier 2. Korinther 5, in Verbindung mit ihm bekommst du die Gerechtigkeit, mit der du vor Gott bestehen kannst. Was heißt das, mit ihm in Verbindung zu sein? Gott möchte, dass du in der lebendigen Beziehung mit Jesus lebst. Dass du ihm dich persönlich anvertraust, an ihn glaubst von ganzem Herzen. Und es ist schon erstaunlich, dass Gott mit der größten Ungerechtigkeit der Weltgeschichte für dich, für mich Gerechtigkeit schafft. Jedes Unrecht, das du heute erlebst, verblasst im Licht von diesem Unrecht, das Jesus durchlitten hat. Und dieses Unrecht, das du heute und vielleicht in Vergangenheit erlebt hast, das verblasst nicht nur, sondern Jesus trägt es mit dieser Ungerechtigkeit, die er getragen hat, auch mit. Und er trägt es bis ans Kreuz. Für Gerechtigkeit in deinem Leben sorgt Jesus. Der zweite Aspekt ist für mich so der letzte Vers auch, wo es dann heißt, dass Pilatus ihn auspeitschen ließ, geißeln in den älteren Übersetzungen. Jesus wurde gegeißelt. Dieser Aspekt von Jesus, seinen Wunden. Das Auspeitschen, das Geißeln, das gehörte wohl zu jedem Prozess. Die römischen Folter- oder auch Hinrichtungsbegebenheiten waren so, dass die Verurteilten auch ausgepeitscht wurden. Und das Wort Auspeitschen oder Geißelung, das kann der Realität der Folter, die ja dahinter steht, gar nicht wirklich gerecht werden und sie gar nicht wirklich darstellen. Das muss schrecklich und schmerzhaft für Jesus gewesen sein. Es war eine Vorbedingung für jede Hinrichtung, für jede römische Hinrichtung, und nur Frauen, römische Soldaten und Senatoren wurden davon ausgenommen. Und das übliche Instrument war so eine kurze Peitsche mit Lederriemen, die unterschiedlich lang waren und teilweise auch gebunden waren miteinander. Und dort waren so Eisenkugeln und scharfe Stücke von Schafsknochen eingebunden. Und zum Geißeln wurde man dann ausgezogen, an einen Pflock gebunden mit den Händen, und dann wurde der Rücken, das Gesäß und die Beine entweder von zwei Soldaten oder einem, der jeweils die Position wechselte, ausgepeitscht. Und es ist nicht bekannt, ob nach jüdischem Recht die Anzahl der Schläge auf 39 begrenzt war, wie üblich. Es ist wahrscheinlich, dass Jesus mehr als 39 dieser Geißelhiebe aushalten musste. Er wurde dadurch stark verwundet und viele sind bei dieser Foltermethode schon zugrunde gegangen und gestorben, bevor sie überhaupt hingerichtet wurden. Und Jesus überlebte mit schmerzenden Wunden. Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 5 und 6. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Diese Verse aus dem Alten Testament, im Jesaja-Buch, die auf Jesus hinweisen, bringen zum einen diesen Zustand des Menschen zum Ausdruck. die verirrten Schafe. Wir sind fernab von Gottes Wegen, am Umherirren in der Dunkelheit, auf dem Weg oder auf der Suche nach dem Leben, nach dem Glück, nach der Freiheit, nach der Erfüllung, aber verirrt. Jesaja braucht dieses Bild vom verirrten Schaf. Wir sind auf eigenen Wegen unterwegs und suchen an falschen Stellen nach diesem Leben und der Erfüllung. Das führt unweigerlich dazu, dass wir auf diesen Wegen verletzt werden. Wir werden verletzt aufgrund von Entscheidungen und Sünden, die wir selbst in unserem Leben machen und Entscheidungen, die wir treffen. Es sind aber auch Verletzungen, die uns zugeeignet werden, weil andere sündig werden an uns. Wir finden den Weg nicht, weil wir in die Dunkelheit hineingeboren sind. Und diese Verletzungen, die hangen uns an und die tun weh. Weiß nicht, ob du darüber schon nachgedacht hast, welche Verwundungen du mit dir herumträgst, aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart. Lebenswunden, die du nach wie vor mit dir mitschleppst. Diese eine Verletzung deiner Eltern, dass sie dir nie zeigen konnten, dass sie sich wirklich für dich interessieren. Oder diese Verletzung, dass du nie wirklich beachtet wurdest. Oder diese Verletzung, die du mit dir herumträgst, immer wieder alleingestellt zu sein mit den Herausforderungen des Lebens. Verletzungen aufgrund von dem, dass sich andere dir gegenüber schlecht und falsch verhalten haben. Aber auch Verletzungen, die du im Kleinen und Großen selbst verschuldet hast, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast. Lebenswunden, die du mitträgst. Jesus weiß. Jesus weiß, was es heißt, verwundet zu sein. Und vielleicht willst du diese Tage der Fasten- und Gebetswoche nutzen und bewusst mit Jesus ins Gespräch über diese Wunden kommen. Sie ihm hinhalten. Und wenn es dir gelingt, sie sogar bei ihm abzugeben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Größte, was Jesus geheilt hat mit seinen Wunden, war die zerstörte Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Aber Jesu Wunden sind auch zur Heilung für unsere Wunden, die wir uns zugezogen haben im zwischenmenschlichen Bereich. Auch dafür möchte Jesus Heilung schenken. Zwei Aspekte aus dieser Begebenheit der Verurteilung von Jesus. Gott ist im Inbegriff, dir und mir den Himmel zu öffnen mit diesem Ostern. Er hat es damals ein für alle Mal und in einem globalen Sinn getan. Und ich lade dich ein, dich in dieser Woche auf diesen Prozess einzulassen, das Neue für dich zu erleben. Und er hat dafür den untersten Weg gewählt, das Leiden und das Sterben. So hat er die Tür geöffnet zu seinem Himmelreich. Und jedes Unrecht, das dir passiert ist in dieser Welt und dir noch passieren wird, wird getragen durch das Unrecht, das Jesus selber durchlitten hat. Er kann es gut nachvollziehen. Als Gerechter ist er für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Und jede Verletzung, die dich schmerzt, spürt Jesus nach. Er ist in der Lage, er weiß, was es heißt, verwundet zu sein, weil er selbst diese größten Qualen durchlitten hat. Seine Wunden sind es, die uns heilen. Er hat die Beziehung zu unserem himmlischen Vater wieder geheilt. Und er ist auch in der Lage, die Beziehung, die wir selbst zu uns haben, die wir in unserer Identität vielleicht auch vernachlässigt haben, zu heilen, selbst mit sich versöhnt zu werden. Und er ist auch in der Lage, durch die Wunden, die er getragen hat, Beziehungen, die wir zu anderen haben, zu heilen. Gott hat aus Ungerechtigkeit Gerechtigkeit gemacht und Gott hat aus Wunden Heilung geschaffen. Ich möchte beten. Jesus Christus, als Gemeinde wollen wir in diesen Tagen uns besonders Zeit nehmen, mehr Zeit als sonst, zum Gebet und zur Gemeinschaft. Und danke, dass wir diese Möglichkeit des Fastens haben, dieses Fasten, wo uns auch dazu bringt, mehr Zeit zu haben für dich. Herr, und ich möchte dich in diesen Tagen bitten, dass du unsere Herzen bewegst und berührst mit dem, wie du auf diesem Weg des Leidens und Sterbens gelitten hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Ungerechtigkeiten in Gerechtigkeit verwandelst. Herr, und dass du unsere Wunden heilst, die wir immer noch mit uns herumtragen. Du siehst uns ganz als Menschen, ganzheitlich. Dir ist unser Seelenheil wichtig. Dir sind unsere körperlichen Gebrechen wichtig. Dir sind unsere zerstörten und kaputten zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig. Dir ist auch wichtig, wie wir selbst zu uns stehen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir durch diese Versöhnung, die wir mit dir haben, auch versöhnt werden können mit uns selbst und mit anderen. Ich möchte dich bitten, dass du diese Woche durch deinen Geist wirklich gebrauchst und unsere Herzen bewegst und wirklich, dass keine Kopfsache ist und ein Wissen darüber, dass du für uns gestorben bist, sondern dass es wirklich eine Herzenssache wird. Und dass wir danach handeln. Dass wir wirklich eine Freiheit auch erleben dürfen, dann in den Begegnungen miteinander. Ich möchte dich bitten, dass wir frei werden im Handeln durch das, was in unserem Herzen wächst, durch dein Evangelium. Danke, dass du da bist, dass du gegenwärtig sein wirst, auch in dieser Woche, auch wenn wir uns hier in diesem Raum treffen, in diesem Zelt der Begegnungen, Tisch der Gemeinschaft, um gemeinsam vor dich zu treten, unsere Anliegen vor dir auszubreiten, die wir auch für die Gemeinde haben. Das soll in deinem Namen passieren und allein dir zur Ehre. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir auch wegschauen können von uns und dich sehen als den, der gelitten hat und gestorben ist, der aber nicht im Grab blieb, sondern auferstanden ist. Danke, dass wir diese große Hoffnung in uns tragen dürfen, dass du wiederkommen wirst. Amen.